Also was ja viele Patienten wirklich bewegt, ist diese Frage Chemotherapie, Immuntherapie. Ja? Und was ist anders, was ist gleich, warum sollte man das machen, warum sollte man jenes machen? Und Immuntherapie ist ja so das Neuere. Ne? Und ich glaube, ganz viele Patienten haben so mehr Lust auf Immuntherapie. Jetzt wollen wir mal ein bisschen reinschauen, wie Immuntherapie überhaupt funktioniert und was sie macht und was sie nicht macht. Lieber Professor Kopp, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute dafür auch wieder Zeit genommen haben. Sie sind Chefarzt der Onkologie und Hämatologie hier am Robert-Bosch-Krankenhaus, haben schon viel Zeit für uns investiert in diversesten Filmen. Danke, dass wir heute mit Ihnen auch nochmal um das Thema Immuntherapie sprechen können. Erste Frage, was versteht man denn überhaupt unter Immuntherapie?
Wichtige Frage, weil Immuntherapie ist natürlich wieder ein Überbegriff. Mhm. Vielleicht kann man ganz allgemein sagen, immuntherapeutische Ansätze versuchen, das körpereigene Immunsystem, das ja uns dient, vor allem Krankheitserreger abzuwehren, Viren, Pilze, Bakterien, gegen den Krebs sozusagen zu nutzen, ja, mhm, oder einzuspannen. Ja. Mhm. Und da gibt es mittlerweile die unterschiedlichsten Ansätze dafür. Am absolut häufigsten ist, glaube ich, wenn man über Immuntherapie spricht, ist gemeint die Therapie mit sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren.
Also genau, wow, jetzt sind wir schon gleich ganz tief rein. Also ich glaube, was ja wirklich auch nochmal aus meiner Perspektive wichtig ist zu verstehen, es geht nicht dabei, rote Betesaft zu trinken. Ne? So der Motto, ja, ich stärke mein Immunsystem, so wie es einfach ist. Sondern ich glaube, es geht ja wirklich, und ich glaube, das ist echt nochmal ganz wichtig, ja, zu verstehen. Ja. Da geht es um High-Tech-Einflussnahme, ja, aufs Immunsystem. Ne?
Also ganz wichtig, glaube ich, vorauszuschicken, ja, und als Verständnis ist, Tumoren, wir hatten ja vorher gerade ein bisschen drüber gesprochen, entwickeln sich aus normalen Körperzellen. Mhm, genau. Das heißt, erstmal ist ein Tumor, eine Tumorzelle, ja schon ein Stück des Patienten, ein Stück des eigenen, mhm, Ich. Also auf den ersten Blick ist gar nicht so richtig zu verstehen, warum soll eine veränderte körpereigene Zelle eigentlich fürs Immunsystem überhaupt als fremd oder verändert erkennbar sein. Mhm. So, das ist das Erste. Ja. Ja, also auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine normale Körperzelle. Aber wir wissen auch, Tumorzellen weisen Mutationen auf, mhm, also zum Beispiel Genvarianten. Die sind verändert, die haben eine andere Oberflächenzusammensetzung, andere Moleküle auf der Zelloberfläche und andere zum Teil mutierte, leicht veränderte Moleküle in ihrem Zellinneren. Mhm. Und wir wissen, das weiß man schon sehr lang, dass das Immunsystem durchaus in der Lage ist, maligne, also bösartig veränderte Körperzellen zu erkennen und, ja, auch zu bekämpfen. Aber, mhm, in dem Moment, wo ein Patient eine messbare, sichtbare, feststellbare, feingeweblich nachweisbare Tumorerkrankung hat, hat diese Tumorerkrankung natürlich bewiesen, dass sie sich dem Immunsystem entziehen kann. Mhm. Ja, also sie hat sich sozusagen, wie man es ausdrücken will, eine Tarnkappe übergezogen, mhm, oder irgendeinen Mechanismus ausgenutzt, dieses Immunsystem oder dieser Antitumorimmunität, mhm, zu entwischen.
Ja.
Tumor-Immun-Evasion, nennen wir das Phänomen. Ja. Also, mhm, das ist ganz wichtig. Das heißt, da können Sie dann Himbeeren essen, aber das wird nicht die Antitumor-Immunität herstellen, mhm, oder wiederherstellen oder ihr zum Wirkerfolg verhelfen. Mhm. Dazu braucht man tatsächlich sehr zielgeschneiderte Stimulatoren. Idealerweise solche, die darauf beruhen, dass man erkannt hat, wie der Tumor das hinbekommen hat.
Genau, okay. Mhm.
Und zum Teil verstehen wir das so ein bisschen mittlerweile und können hier eingreifen.
Vorher hatten wir ein bisschen über Chemotherapie gesprochen und da hat man ja gesagt, dass Chemotherapie ja wirklich so ein bisschen so dieses, ich sag mal, grobmotorische ist, wo man einfach alles, was sich schnell teilt, irgendwie wird zerschossen. Ne?
Ja.
Und da scheint ja bei der Immuntherapie dann eben doch deutlich filigraner zuzugehen, wenn ich jetzt mal diese Bilder benutzen darf, dass da etwas gezielter, viel gezielter?
Je nachdem, wie man es betrachtet. Also müssen Sie sich vorstellen, vielleicht fangen wir nochmal an. Wir haben eine Tumorzelle, die wird zur Tumorzelle durch den Aufbau, das Ansammeln von genetischen Defekten, Veränderungen, mhm, Mutationen, die dazu führt, dass diese Zelle sich von der normalen Wachstumsregulation abkoppelt, mhm, und selbstständig sich entscheidet, immer weiter zu wachsen und schließlich auch sich auszubreiten im ganzen Körper.
Mhm.
Und diese Zelle, nehmen wir mal an, das findet in einem Organismus statt, dessen Immunsystem tatsächlich erkennt, diese Zellen sind verändert und die kann ich als fremd erkennen.
Mhm.
Das funktioniert mit einer Art Ausweisvorzeigeprinzip, so ähnlich wie wenn ich im Bus oder im Zug fahre. Oder wenn ich hier reinkomme, dann muss ich hier immer meinen Mitarbeiterausweis zeigen, sonst komme ich nicht zur Tür rein. Also, das wird hier im Haus nicht von Menschen kontrolliert, aber stellen wir uns vor, das ist meine Fahrkarte und da kommt ein Fahrkartenkontrolleur.
Ja.
So ähnlich funktioniert die sogenannte Immunsurveillance, sagt man neudeutsch, oder Immunüberwachung.
Ja.
Also wir haben T-Lymphozyten, so eine besondere Unterart von weißen Blutkörperchen, die patrouillieren wirklich den ganzen Tag und checken so eine Art, machen so eine Art Ausweiskontrolle. Mhm. Jede Körperzelle präsentiert ständig ein Stückchen ihres Inneren nach außen.
Mhm.
Das wird zufallsmäßig im Zellinneren ausgewählt und wird über sogenannte Präsentiermoleküle nach außen präsentiert.
Okay.
Und die Zellen, die vorbeilaufen, die kontrollieren und schauen, was wird präsentiert. Aha, ein Stückchen normales Selbst. Und kann dann sagen, da passt keine Fremderkennung. Diese Zelle ist gut, die lassen wir leben. Oder eben, wenn eine Tumorzelle ein mutiertes, verändertes Peptid, also so eine kurze Aminosäurekette präsentiert, und wir haben eine T-Zelle, die gegen dieses mutierte Peptid tatsächlich eine passende Andockstelle hat, dann kommt es im Idealfall dazu, dass diese T-Zelle diese Tumorzelle zerstört. Und das macht die sehr zielgenau, exakt zielgenau, mit relativ wenig Kollateralschaden und sehr, sehr effizient.
Mhm.
Die Frage ist immer, wie können sich Tumorzellen dieser Immunüberwachung entziehen? Und das sind so Erkenntnisse der letzten 20 Jahre, die auch schon sich sehr, sehr schnell in die Medikamentenentwicklung übersetzt haben
und
niedergeschlagen haben. Und zwar ist der Grund, im Grunde, wenn ich das an der Stelle einfach weiter erzählen darf, dass wir gelernt haben, dass nicht dieser Präsentierteller und der Ausweis und der sogenannte T-Zellrezeptor das einzige wichtige Bindeglied in dieser Begegnung sind zwischen Kontrolleur und sozusagen falschem Fahrgast, sondern dass es da noch weitere Rezeptor-Ligandenpaare gibt. Also weitere Stellen, wo die beiden miteinander in Verbindung
treten.
Sind.
Okay.
Und T-Zellen können zum Beispiel ganz häufig auf ihrer Oberfläche so Abschalteproteine tragen.
Mhm.
Also im Grunde hat der Kontrolleur einen Abschalter. Und wenn ich den drücke, dann kann der zwar passen, aber der geht einfach weiter. Also ein Traum für alle Schwarzfahrer. Ich finde den Knopf auf dem Kontrolleur, drückt er drauf und der geht zur Seite. Oder dem geht sogar schlecht und er zieht sich ganz zurück.
Okay.
Solche Mechanismen muss es in der Natur geben, weil sonst würden wir alle nicht geboren werden. Wir sind ja im Mutterleib fremd. Also an der Schnittstelle zwischen mütterlichem und kindlichem Kreislauf und der Plazenta gibt es immer wieder Kontakt zwischen mütterlichem Immunsystem und kindlichen Zellen. Und die kindlichen Zellen, die sind immer fremd. Die zeigen ja ständig was vor, was da eigentlich nicht passt.
Ja.
Aber die müssen eine Chance haben, dieses mütterliche Immunsystem abzustellen. Und diese Mechanismen, die man auch sehr genau in der Plazenta studiert hat, nutzen viele Tumoren, um sich gegen die Immunüberwachung zu wehren oder sich da sozusagen wie so eine Tarnkappe abzuschirmen.
Mhm.
Und das wichtigste Protein an der Stelle nennt sich PDL1. PDL1 ist so ein ausgestreckter Zeigefinger der Tumorzelle. Der findet seinen Rezeptor auf der T-Zelle, der heißt dann PD1, drückt den und die T-Zelle geht vorbei, obwohl sie eigentlich den Tumor erkennen würde.
Okay.
Das heißt, wenn wir einen Patienten vor uns haben, der einerseits Tumorimmunität hat und andererseits ein Tumor hat, der sehr viel PDL1 auf der Oberfläche trägt.
Mhm.
Und das kann man feingeweblich mit einer Spezialfärbung darstellen.
Mhm.
Da wird dann immer gemessen, wie viel Prozent der Tumorzellen haben dieses PDL1 auf der Oberfläche.
Ja.
Wenn das sehr viel ist, und ab über 50% sprechen wir von hoher Expression, also sehr viel.
Wie, also von allen Zellen haben 50% eins? Oder
50%, die färben sich an.
Ach so,
Wie viel das dann Moleküle sind, das kann man grob überschlagen. Aber es ist nicht der Punkt. Und die Frage ist, gibt es sozusagen auf dem feingeweblichen Befund oder Mikroskop eine Braunfärbung oder eine Färbung? Und dann wissen wir von vornherein, okay, hier ist eine super hohe Chance, dass beim Lungenkarzinom, ist es gut studiert vor allem, dass eine Gabe von sogenannten Immuncheckpoint Blockern wirkt. Und diese Blocker sind wirklich ganz tolle Erfindungen. Das sind Antikörper. Die setzen sich genau zwischen den ausgestreckten Finger der Tumorzelle und den Schalter am Schaffner. Und und verhindern, dass der
da drücken kann. Ach so, dass der da drücken kann. Okay.
Entweder sind sie gegen das PD-L1 auf den Tumor gerichtet, mhm, oder sie schirmen sozusagen den Schalter an der T-Zelle ab. Mhm. Und dann kann diese Interaktion nicht mehr, dieses Wechselspiel nicht mehr zustande kommen. Und die T-Zelle ist nicht mehr abschaltbar, sondern die greift jetzt durch.
Und deswegen sagt man auch Checkpoint, also Checkpoint wäre eben der Knopf, genau, und Inhibitoren, das heißt, ich kann da nicht mehr draufdrücken. Genau. Ah, okay. Also
Checkpoint ist ja ein okay, Kontrollpunkt. Genau.
Okay.
Ah, ja. Das heißt, wenn beides da ist, also der Tumor braucht diesen Immuncheckpoint, ja, und zweitens der Patient hat Antitumorimmunität,
ja,
dann funktionieren diese Immuncheckpoint-Inhibitoren super. Und okay, beim malignen Melanom, das ist so die Vorzeigeerkrankung, wo diese Art von Vorgehensweise am besten funktioniert, hat man mit einer alleinigen Gabe von PD-1-Antikörpern, also man muss sich schon vorstellen, weil sie so zielgenau sagten, die binden nicht an Tumorzellen, binden an T-Lymphozyten, also eine besondere Unterart von weißen Blutkörperchen, mhm, aber verhindern, dass die abgeschaltet werden. Mhm. Kriegt man Langzeit Krankheitskontrollraten, ich glaube, wir sagen in Zukunft wirklich Heilungsraten, mhm, die liegen bei fast 50% der Patienten. Bei einer Erkrankung, die im metastasierten Stadium früher gar nicht gut behandelbar war, okay, die Chemo auf Chemo so gut wie nicht anspricht.
Okay. Mhm. Aber dann ist es wichtig, dass diese Patienten eben dieses PD-L1 haben.
Ja.
Und wenn ich jetzt irgendeine Art Krebs hatte, wo das PD-L1 nicht da ist, mhm, dann?
Da muss man wirklich, da lohnt es sich sehr ins Detail zu gehen. Also ja, es gibt, einerseits gibt es häufige und seltene Krankheiten. Bei mhm, seltenen Krankheiten braucht Fortschritt immer etwas länger, mhm, naturgemäß. Aber bei den häufig studierten Krankheiten gibt es tatsächlich, ich bleibe wieder beim Lungenkrebs, Fälle, wo wir kein PD-L1 auf der Oberfläche finden. Mhm. Trotzdem kommt, wenn wir die Immuncheckpoint-Inhibitoren, diese Antikörper mit Chemo kombinieren, ein besseres Ergebnis raus, wie wenn wir es nicht tun.
Also wenn wir nur die Chemo geben würden?
Ja, ach, genau. Okay. Mhm. Und warum ist es so? Wir verstehen es nur zum Teil. Es muss so sein, dass man durch die Chemotherapie eine Art Immuneffekt induziert. Mhm. Ich glaube, die aus meiner Sicht schlüssigste Erklärung ist, ich hatte ja vorher erklärt, Chemotherapie sorgt für Absterben von Tumorzellen. Mhm. Und dieses Absterben von Tumorzellen heißt eben nicht, dass diese Zellen sich in Luft auflösen, sondern die gehen zugrunde. Mhm. Und dabei entstehen sozusagen Zelltrümmer. Diese Zelltrümmer werden in Lymphknoten aufgenommen, werden auch so ähnlich wie gerade erklärt, diese Zellbruchstücke werden immer dem Immunsystem dargelegt, präsentiert mit der Frage, ich glaube, das sieht nicht ganz normal aus. Wollen wir dagegen nicht vielleicht mhm, Immunität mhm, haben? Mhm. Das heißt, Chemotherapie kann wahrscheinlich Immunität induzieren, also stimulieren. Mhm. Und deswegen, das mag ein Grund sein, weshalb die Kombination aus Chemo und Immuntherapie bei diesen Patienten, die ursprünglich eigentlich gar nicht von PD-L1 abhängig sind, möglicherweise doch einen Zusatzeffekt haben. Und wir versuchen es natürlich in der Klinik einfach niemandem vorzuenthalten,
ja, ja, klar,
und versuchen es mhm, breit einzusetzen. Wir wissen aber, dass die nicht PD-L1 tragenden Patienten, wir sagen immer PD-L1 negativen Tumoren, trotzdem irgendwie mit Checkpoint-Inhibitoren behandelt werden, weil wir wissen, dass die Ergebnisse in Kombination vor allem auf die lange Sicht besser sind als ohne.
Das finde ich aber nochmal wichtig, dass wir das jetzt so gesagt haben. Weil wir hatten ja vorher auch gesagt, dass die Chemotherapie eigentlich einen negativen Einfluss aufs Immunsystem hat. Ja? Und das finde ich jetzt aber trotzdem interessant, dass, obwohl wir die Chemotherapie einen negativen Einfluss aufs Immunsystem hat, anscheinend in der Kombination dann doch das Immunsystem sich dann wieder positiv da genau, einsetzen kann.
Das ist ja ganz wichtig ja, zu wissen. Also diese, ja, man kann nicht allgemein sagen, Chemo ist schlecht fürs Immunsystem. Chemo mhm, reduziert insbesondere diese schnelllebigen Fresszellen, die dann aber auch sich schnell wieder regenerieren. Aber die Chemo hat durchaus auch immunstimulierende Eigenschaften. Mhm. Hängt immer auch ein bisschen vom verwendeten Chemotherapeutikum ab. Natürlich.
Mhm. Wie wird denn das verabreicht? Wie kriegt ja, man dann eigentlich Immuntherapie?
Also das sind die besprochenen Antikörper. Sind Antikörper, das heißt, das sind quasi Eiweißbausteine. Mhm. Das heißt, wenn man die trinken würde oder essen würde, würde der Magen das komplett verdauen. Da käme nichts in der Zirkulation an. Aha. Die müssen in die Vene. Mhm. Also man kann manche Antikörperpräparate auch mittlerweile spritzen, aber diese typischen Immuncheckpoint-Inhibitoren werden als Infusion verabreicht.
Okay.
Verursachen keine Akutreaktionen, also keine Übelkeit. Eigentlich ganz selten mal so eine Art allergische Reaktion, mhm. aber es ist extrem selten. In der Regel ist es für die meisten Patienten einfach eine Infusion, die so unspektakulär ist wie Kochsalzinfusionen.
Und jetzt hat man bei der Chemo gesagt, das wird in Zyklen verabreicht. Und wie kommt das dann bei der Immuntherapie?
Das ist genauso. Die Zyklen mhm. sind in der Regel auch 3 Wochen lang. Das hat auch ein bisschen mit der Halbwertszeit dieser Antikörper zu tun. Die haben eine Halbwertszeit von dem Schnitt, und darf man sich so merken, über den Daumen 3 Wochen.
Also Halbwertszeit, das dann ist die Hälfte von dem, was ich reingegeben habe, noch
abgebaut.
Da.
Genau.
Okay.
Mhm. Genau.
Und aber da geht es eigentlich nicht darum, dass der Körper sich erholt, oder doch?
Da muss der Körper sich eigentlich nicht davon erholen. Da möchte man einfach einen Wirkspiegel aufbauen und erhalten.
Ah ja, okay. Ja.
Mhm. Genau. Mhm.
Das heißt, es passt dann also ganz gut dann mit dem Rhythmus der Chemotherapie dann auch zusammen.
Wird in der Regel so, genau, ist so getaktet und macht Sinn. Aber Onkologen denken allgemein ganz gerne in 3 Wochen.
Okay.
Das ist zum Teil sicherlich auch historisch bedingt. Und so sind auch die meisten Immun-Checkpoint-Inhibitor-Protokolle dann eingepasst.
Braucht man dafür auch einen Port oder kann man das dann tatsächlich direkt in die Vene geben?
Würde beides gehen, aber ein Port ist immer praktisch.
Praktisch, ja,
wenn man ganz sicher ist, dass das da landet, wo es soll.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, akut gibt es nicht so viel Nebenwirkungen, aber das heißt bezüglich Nebenwirkungen, was gibt es dann an Nebenwirkungen?
Also prinzipiell kann man sich merken, das predige auch immer meinen Weiterbildungsassistenten oder wenn ich mal Hausärzte schule, auch den Hausärzten. Das ist ganz wichtig. Aus dem Mechanismus geht ja hervor, dass wenn Autoimmunität da ist, also das Immunsystem erkennt eigenes Körpergewebe, mhm. ob Tumor oder auch nicht, als fremd, aber das sind irgendwelche Bremsen da und wir lösen die Bremsen, dann wird Autoimmunität quasi verstärkt auftreten. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Patienten vor mir habe, der vielleicht momentan noch unerkannt, noch unausgebrochen, aber so eine Art Autoimmunkrankheit ausbrütet, dann werde ich das beschleunigen. Und ich denke, dass das der Grund ist, weshalb wir ungefähr so bei 10% der Behandelten, und das ist im Verglichen mit der klassischen Chemotherapie erstaunlich wenig, aber ungefähr 10% der Behandelten mit solchen PD-1 oder PD-L1-Antikörpern entwickeln Phänomene, die nennen wir Immune-Related Adverse Events. Ich weiß nicht, warum wir heutzutage das englische Wort am häufigsten benutzen, aber das heißt Immunnebenwirkungen. Mhm. Und Immunnebenwirkungen sind so vielgestaltig wie die Rheumatologie. Also jede Art von Autoimmunität ist möglich. Das kann, und auf Deutsch hören die Wörter ja dann meistens mit Itis auf. Itis für Entzündung. Also Arthritis, Dermatitis, Hepatitis, Nephritis, Pneumonitis, Thyroiditis, Adrenalitis. Mhm. Also jedes Organ, jedes Gelenk, jede Körperstruktur kann entzündlich reagieren, weil der Körper im Grunde Immunität aufbaut gegen körpereigenes Gewebe. Jetzt ist Gott sei Dank so, dass es ganz selten schwerwiegende Entzündungen sind, die da auftreten. Und auch so, dass wir sehr geübt sind mittlerweile darin.
Okay.
Mit großem Abstand am häufigsten tritt eine Schilddrüsenentzündung auf.
Doch, wie erstaunlich.
Also Thyroiditis. Und zwar, die sieht aus für einen Endokrinologen wie eine sogenannte Hashimoto-Thyroiditis. Das ist nach dem ursprünglichen Beschreiber benannt.
Ja.
Es war ein Japaner.
Ja.
Und der hat eine Schilddrüsenerkrankung beschrieben, die sich so abspielt, dass zunächst eine kurze Überfunktion der Schilddrüse entsteht, gefolgt von einer langdauernden und meistens bleibenden Nicht-mehr-Funktion.
Oh, okay.
Das ist in der Allgemeinbevölkerung häufig. Also es ist eine häufige Krankheit, über die die wenigsten Betroffenen sprechen, weil das Ergebnis meistens einfach nur ist, sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion und müssen ab jetzt ihr Thyroxin einnehmen.
Mhm.
Wenn man so guckt in seinem Bekannten- und Verwandtenkreis, dann merkt man, wie häufig das ist.
Mhm.
Also es ist nicht die einzige Ursache natürlich für Schilddrüsenunterfunktion, aber eine häufige. Und die lösen wir mit diesen Medikamenten so in einem hohen einstelligen Prozentsatz aus.
Ist das jetzt nur dafür oder generell, dass dann die, was auch immer da auftritt, dann bleibt? Oder also ist das jetzt auch, weiß ich was, wenn ich Gelenkschmerzen entwickle oder so, dass sie kommen und wieder gehen?
Also ganz häufig ist es so, dass wir, wenn solche Autoimmunphänomene quasi von der Immuntherapie ausgelöst, getriggert werden, dann bleiben die häufig und dann muss man häufig auch was dagegen tun. Also dann ist erstens wichtig, den Zusammenhang zu erkennen.
Mhm.
Und dann auch die Immuntherapie in dem Moment, wo das schwergradig auftritt, eventuell zu pausieren oder zu stoppen.
Mhm.
Bei einer Thyroiditis ist das für uns mittlerweile so typisch und so häufig, dass wir gar nicht mehr groß drüber nachdenken.
Mhm.
Da schaut man, ist das eine Überfunktionsphase, die ist meistens nicht so, dass man sie gesondert behandeln muss.
Mhm.
Aber die Unterfunktionsphase wird dann mit Schilddrüsenhormonen behandelt und mehr machen wir nicht. Und die Therapie läuft weiter und man Man nimmt quasi in Kauf, dass die Schilddrüse nicht mehr funktioniert. Das ist das häufigste und gleichzeitig eigentlich auch harmloseste. Wenn Patienten mit einer schwerwiegenden Lungenentzündung kommen, zum Beispiel durch die Immuntherapie, das gibt es, nennt sich dann Pneumonitis, dann muss die Immuntherapie gestoppt werden. Also da gibt es dann auch keinen Stellenwert für eine Dosisreduktion oder sowas, sondern da muss man stoppen und fängt erstmal mit Cortison als Gegenmittel an, die Immunreaktion zu unterdrücken, so lange, bis es deutlich besser wird.
Und dann kann man wieder beginnen oder kann man dann eigentlich gar nicht?
Abhängig vom Schweregrad. Ja. Wenn das nur leicht ausgeprägt war, kann man durchaus versuchen, das oder sich nochmal getrauen. Wenn das schwerstgradig war, und wir haben leider manchmal wirklich schwerstgradige Fälle, dann wird man sich nicht mehr getrauen, so eine Immuntherapie zu beginnen. Aber, um was Gutes zu sagen, wir haben gelernt, im Grunde über alle so behandelten Krankheiten hinweg, die Patienten, die solche Immunphänomene in schwerer Ausprägung entwickeln, sind auch gleichzeitig meistens diejenigen, die von dieser Immuntherapie profitieren.
Ach so.
Also wenn man Patienten mit einem schwarzen Hautkrebs behandelt, mit malignem Melanom, dann, das geht mir immer so, dann wartet man schon fast auf die erste Immunreaktion. Zum Beispiel einen Leberwertanstieg, der auf eine Hepatitis hinweist oder einen Hautausschlag. Weil man weiß, okay, wenn das schwergradig ist, dann kann ich aufhören. Weil es wirklich ganz frappierend so ist, dass die Patienten, die sowas entwickeln, nicht mehr weiter behandelt werden brauchen. Okay. Der Immuneffekt gegen die Krankheit hält an. Und das ist ja gleichzeitig eigentlich das Ideal, was wir uns erhoffen, dass wir in Zukunft viel mehr Immuntherapien geben, die wir eine Zeit lang geben, die aber einen nachhaltigen Effekt hinterlassen und die Patienten nicht nur mit Therapie weiterleben, sondern sogar therapiefrei überleben.
Ach ja, das ist aber tatsächlich nochmal so ein wichtiger Punkt. Das heißt, Chemotherapie ist ja eben, wie wir vorher gesagt haben, irgendwie so, was ich weiß, 4 Zyklen, 6 Zyklen und dann ist Schluss. Und jetzt bei der Immuntherapie, hat denn eine Immuntherapie ein definiertes Ende oder läuft die dann, wie ist denn da überhaupt generell die Gabe?
Hängt ein bisschen von der Ausgangsposition ab. Bei der Therapie einer metastasierten Krankheit ist es in der Regel tatsächlich, es wird begonnen und so lang fortgeführt, wie es vertragen wird oder wie es effizient ist. Es gibt Sondersituationen, ein bisschen abhängig davon, wie die Studien konzipiert waren, in der so eine Immuntherapie dann sich etablieren konnte. Beim Lungenkrebs gab es zum Beispiel viele Studien, die sind so konzipiert, dass ein Patient mit metastasierter Erkrankung 2 Jahre lang Immuntherapie hat und wenn dann immer noch ein stabiles Ansprechen da ist und nicht sich in die falsche Richtung bewegt, dann wurde im Rahmen dieser Studien die Immuntherapie beendet und dann wurde allein weiter kontrolliert und die Mehrzahl derer, die so behandelt werden, bleibt und tatsächlich am Anfang ansprach und nach 2 Jahren immer noch ein Ansprechen hat, bleibt tatsächlich in einer Remission, also die bleiben stabil.
Okay.
Und deswegen ist das aus meiner Sicht eine sehr verbriefte Art und Weise, wie man vorgehen kann, weil es in Studien geprüft wurde. Ist aber ein sehr, sehr individuell zu veranschlagendes Vorgehen. Also man muss wirklich, diese Aufklärungsgespräche sind, wie Sie sich vorstellen können, nicht ganz einfach. Also stellen Sie sich vor, 2 Jahre eigentlich eine gut verträgliche Therapie und jetzt geht es darum, können wir die jetzt absetzen oder wollen wir sie weitermachen? Da gibt es auch in Fachgesellschaften nicht immer einen Konsens, wie man im Allgemeinen vorgehen sollte. Aber wir haben die Beobachtung, dass Patienten im optimalen Verlauf wirklich therapiefrei Langzeit überleben. Und das ist ja, eigentlich muss man da gar nicht mehr viel erklären oder übersetzen, das wäre ja im Idealfall Heilung.
Ja, genau.
Und aus meiner Sicht, aus verschiedensten Gründen, das absolute Ideal, was wir erreichen können, auch was die Sicherheit betrifft der Therapie.
Jetzt hat man ein paar Mal gesagt, dass viele von den Nebenwirkungen der Immuntherapie recht gut, also vielleicht akut, aber sonst recht gut verträglich oder managebar sind. Aber ich glaube, es gibt schon auch welche, die nicht so gut verträglich sind oder nicht so gut leicht zu managen sind.
Ja. Also ich hatte als ein Beispiel ja die Pneumonitis, also die Lungenentzündung erwähnt. Vielleicht ein weiteres Beispiel, das wirklich auch für Patienten doch oft sehr beeinträchtigend ist, ist die Darmentzündung. Am häufigsten die Dickdarmentzündung oder eben Colitis heißt es dann. Das ist ein Phänomen, das macht sich bemerkbar erstmal mit Durchfällen. Typischerweise Durchfälle, die auch von Krämpfen begleitet sind, die sehr, sehr unangenehm sein können. im schlimmsten Fall tatsächlich auch mit Blutbeimengung. Also das kennen wir noch aus der Phase, als diese Immuncheckpoint-Inhibitoren ganz neu waren und nur bei Melanom zugelassen waren. Da weiß jeder noch, der damals in der internistischen Notaufnahme arbeitete, dass es diese Nebenwirkungen gab und dass die oft schwerwiegend waren. Mhm. Wir haben mit Cortison behandelt. Heutzutage wissen wir, dass auch bestimmte andere Antikörpertherapien, wie wir sie in der Rheumatologie benutzen, ganz hervorragend gut auf diese Art von Nebenwirkungen wirken.
Ach so.
Und können das heutzutage doch meistens sehr, sehr zielgenau stoppen. Man fängt an, also wenn man den Eindruck hat, das ist eine Autoimmunkolitis unter Immuncheckpoint-Inhibition, fängt man mit Cortison an.
Okay.
Wenn es nicht innerhalb von 3 Tagen besser ist, dann verwendet man typische Medikamente aus der Rheumatologie, die sozusagen immunitätsunterdrückend wirken. Und damit kriegt man es in aller Regel ganz schnell in den Griff.
Aber ist das dann nicht dann wieder ein Widerspruch zur Therapie an sich? Oder?
Das stimmt, auch das Cortison letztlich. Man unterdrückt ja wieder Immunität. Ja. Das heißt, wir wollen natürlich nicht auf Dauer hohe Cortisondosen haben, sondern haben immer das Ziel, möglichst die unerwünschte Nebenwirkung rasch zu stoppen und dann auch wieder auszuschleichen, damit wieder hoffentlich die Antitumorimmunität bleibt. Mhm. Aber es gibt schon Fälle, wo wir da einfach keine Kompromisse machen können, sondern so eine schwere Immunreaktion einfach unbedingt stoppen müssen, weil sie so gefährlich ist.
Mhm. Ich glaube, im Gegensatz zur Chemotherapie, das hatten wir ja auch vorher gesagt, wirkt die Immuntherapie lange, ne? und lange nach. Ne? Was bedeutet das denn?
Ich glaube, das Wichtigste, was ich auch den Patienten immer wieder sage und den Hausärzten, dass man bei jeglicher einfach schwererwiegenden Gesundheitsstörungen, vor allem wenn es irgendwie entzündlich aussieht, sei es ein plötzlich aufgetretener Hautausschlag oder ein schmerzendes Gelenk.
Nicht unter Therapie, sondern nach, also schon auch die Therapie ist lange
dabei. Auch vorbei. Nach Beendigung der Therapie. Okay. Vielleicht bei metastasierten Patienten auch schon, während schon die nächste Therapie läuft.
Ah, okay.
Aber wir setzen diese Immuncheckpoint-Inhibitoren auch mittlerweile in Situationen ein, wo wir einen Tumor heilen. Mhm. Also auch in Adjuvans und Neoadjuvans. Einfach, wenn man den Schritt macht und dran denkt, ich muss demjenigen, zu dem ich jetzt gehe und den konsultiere, sagen, übrigens, ich habe eine Immuntherapie erhalten, dann ist schon das Wesentliche getan. Mhm. Ja, weil, was ich immer wieder erlebe, ist, Patienten haben auf einmal ein rotes Auge. Mhm. Ja, rotes Auge ist ein Klassiker, meistens eine Bindehautentzündung, kann aber alles Mögliche sein. Für einen Augenarzt ist einseitiges rotes Auge so was ganz Wichtiges, der Notfall für den Augenarzt. Wenn der Augenarzt weiß, der Patient hat eine Immuntherapie, das ist ganz wichtig. Mhm. Es gibt bestimmte, sogar Augenentzündungen, die man dann wirklich einfach konsequenter behandelt oder anders behandelt und dran denkend, dass das vielleicht eine spät aufgetretene Immunnebenwirkung ist. Mhm. Und so ist einfach, deswegen sage ich immer, jede Art von Befindlichkeitsstörung, einfach solange man es im Kalkül hat, da könnte Immuntherapie noch mit von Belang sein, ist man schon mal auf der richtigen Spur.
Ich denke, jetzt haben wir wirklich einen schönen Überblick gemacht zu Chemotherapie und Immuntherapie. Also unser Fazit ist eigentlich sozusagen, dass beides seine definitiv positiven Seiten hat und die Kombination von beiden
ganz oft die richtige Lösung ist. Manchmal auch nur das eine oder nur das andere. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste, man muss es individuell betrachten, je nach vorliegender Erkrankung, nach den Charakteristika, den Eigenschaften der Erkrankung. Und wichtig ist, fragen Sie nach beidem Ihren Behandler und gehen Sie offen an die Sache ran. Es geht nicht darum, das eine oder das andere Wirkprinzip nur zu nutzen oder auszuschließen, sondern für den einzelnen Patienten die bestmögliche Therapie zu finden. Und häufig ist eine Kombination.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kopp.
Sehr gerne.